Uli hat schon angedeutet, um wen es geht heute Morgen. Mose. Für alle, die die letzten zwei Sonntage, in denen ich gepredigt habe, nicht da sein konnten, wir sind in einer Predigtreihe über den Hebräerbrief, Kapitel 11. Es geht um das Wesen des Glaubens, darauf zu vertrauen, dass da etwas real ist, was wir nicht sehen können, und uns felsenfest darauf zu verlassen. Und in der Intention des Hebräerbriefs geht es nicht nur um unsere Gegenwart, sondern es geht um unsere Zukunft. Es geht darum, dass wir auf eine herrliche Zukunft zuleben, denn für uns endet mit dem Tod nicht alles, sondern es fängt erst richtig an. Und diese Gewissheit hat all diese Männer und Frauen durchgetragen, die im Hebräerbrief Kapitel 11 zitiert werden. Das ist letztlich die große Hoffnung, auf die sie zuleben. Und in Kapitel 12 wird dann auch nochmal erwähnt, dass sie warten müssen. Sie stehen quasi im Wartezimmer alle miteinander und warten, bis du und ich auch noch an Bord sind, damit wir gemeinsam in diese Herrlichkeit der Gegenwart Gottes sichtbar hineinstarten. Aber sie werden uns im Hebräerbrief nicht ohne Grund zitiert. Wir sollen von ihnen lernen, wie sie Glauben gelebt haben und durchgehalten haben, bis sie an ihr Ziel kamen. Und so heißt es von Mose in Kapitel 11, Vers 24 bis 28, auch Mose vertraute Gott. Ich habe da ein schönes Bild aus dem Internet gefunden. Ob er so ausgesehen hat, wissen wir nicht. Also keine Garantie. Aber wir werden ihn sicher im Himmel erkennen. Auch Mose vertraute Gott. Sonst hätte er sich, als er erwachsen war, nicht geweigert, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit dem Volk Gottes Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als weiter das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Wie Christus auf die Herrlichkeit bei Gott verzichtete und die Schmach des Kreuzes auf sich nahm, so verzichtete auch Mose auf das Gold und die Schätze Ägyptens, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Weil er Gott glaubte, hielt Mose die Passafeier und ließ die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestreichen. So blieben alle Israeliten am Leben, als Gottes Engel die ältesten Söhne der Ägypter tötete. Soweit der Bericht oder die Zitate aus dem Leben des Mose im Hebräerbrief Kapitel 11. Es gibt so ein Zitatebuch oder Heft, große, letzte Worte großer Männer, die man vielleicht auf ihren Grabstein schreiben könnte. Aber ich stelle heute Morgen am Anfang meine Frage, was sollte man eigentlich auf deinen Grabstein mal schreiben? Was sollte so kennzeichnend sein für dein Leben, dass es andere sagen, das muss unbedingt draufstehen. Das war einer, das war eine, die. Hast du schon mal überlegt? Manche machen sich ja wirklich Gedanken und überlegen, wie soll meine Beerdigung mal aussehen? Ich war letztes Jahr tief beeindruckt von einem guten Bekannten aus Stilweißenstein, Rudolf Mürle. Der hat alles vorbereitet. Der hat den ganzen Text seiner Predigt, die Lieder, die gesungen werden sollen, sogar einen Witz. Ja, wirklich. Alles aufgeschrieben, und der Pfarrer, der die Beerdigung hielt, war tief bewegt von dem reichen Leben, das dieser Gottesmann geführt hat. Aber er hat alles vorbereitet. Ich weiß nicht, ob auch eine Grabsteininschrift dazugehört hat, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, was könnte bei mir draufstehen? Das ist ein Fragezeichen, ne? Bei Mose, da hätte ich eine Idee. Bei der Vorbereitung, da musste ich an eine Situation aus seinem Leben denken, da etwas über ihn aufgeschrieben würde. Das fand ich faszinierend. Aber bevor ich das sage, noch eine Grabsteininschrift, an die ich auch denken musste. Könnt ihr die zeigen? Arbeit war dein Leben, Ruhe hat dir Gott gegeben. Wilhelm Busch sagte dazu, das ist die Grabinschrift für ein Pferd, nicht für einen Menschen. Was kennzeichnet den Mose vielleicht besonders? Wir wissen ja nicht mal, wo Mose begraben wurde. Es heißt in 5. Mose 34, darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Der Herr selbst begrub ihn, interessanterweise, der Herr selbst begrub ihn, in einem Tal bei Bet-Peor. Niemand hat je das Grab gefunden. Deshalb wissen wir nicht, ob da ein Grabstein dazugehört hat und ob was drauf stand. Aber vielleicht hätte man sich erinnert, dass Mose demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt war. Habt ihr das gewusst? Es wird über ihn geschrieben in 4. Mose 12, dass da eine Situation aufgetreten war, die war sehr unbequem. Er hat ja Geschwister gehabt, den Aaron und die Miriam. Vielleicht war da auch Eifersucht im Spiel. Jedenfalls haben sie zu ihm gesagt, spricht der Herr etwa nur durch Mose, weil Mose ja ständig die Worte des Herrn weitergegeben hatte. Also wenn er in der Bibel sucht, 4. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Haben also dem Mose heftige Vorwürfe gemacht und ihn vielleicht ein bisschen in die Enge getrieben, aber da heißt es, dass der Mose eben nicht in eine heiße Diskussion eingestiegen hat und sie erinnert hat, wie oft Gott schon durch ihn geredet hat und dass sie gefälligst die Klappe zu halten haben. Nein, Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Und dann kann man weiterlesen im Kapitel, wie Gott für ihn die Sache in die Hand genommen hat. Der demütigste aller Menschen. Hätte das jemand gedacht? Der Uli hat schon angedeutet in seiner Begrüßungsrede, dass Mose mit einem Werkzeug wahrscheinlich zugeschlagen hat. Ob wir Mose so bedingungslos bei uns in der Gemeinde aufnehmen würden, mit dem Register, das er sich geleistet hat im Laufe seines Lebens. Für unsere Kinder- und Jugendarbeit haben wir etwas ausfüllen müssen, ein erweitertes Führungszeugnis. Ne? Warum? Damit wir sicher gehen können gegenüber dem Staat, unsere Jugendmitarbeiter sind alle clean. Da gibt es keinen, der Kindesmissbrauch im Strafregister hat oder sonst irgendwas Gefährliches. Mose, werden wir gleich hören in der Kurzbiografie, die ich nochmal in Erinnerung rufe, war nicht so ganz frei von seinen Emotionen, die ihn getrieben hatten. Mose, wisst ihr eigentlich, was es heißt? Die Tochter des Pharao hat ihn ja aus dem Wasser gefischt und hat ihn deshalb der Herausgezogene genannt, Mose. Als Mose geboren wurde, war sein Leben schon in Gefahr. Der Pharao befahl in dieser Zeit nämlich, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. Wenn man also das Pech hatte, als Junge geboren zu werden, war die Überlebenschance in dieser Zeit sehr gering. Und da lesen wir in 2. Mose, seine Mutter hielt ihn 3 Monate versteckt. Das wird auch im Hebräerbrief lobend erwähnt, die Eltern des Mose. Weil die Eltern des Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Königs zu handeln, als sie ihr gesundes und schönes Kind 3 Monate lang versteckt hielten. Dann hat ihn die Tochter des Pharao dort im Schilf entdeckt und adoptiert. Seine Kindheit und Jugend erlebte er sozusagen als Adoptivsohn von Pharao, von der Tochter des Pharao. Es war mit vielen Privilegien verbunden. Man kann sich vorstellen, dass sein Lebensstandard gewaltig über dem seiner Familie, aus der er geboren wurde, und des ganzen Volkes Israel, das hart arbeiten musste, stand. Ein ganz anderer Lebensstandard. Eine ganz andere Bildung, die er bekommen hatte. Eine Erziehung als Königssohn in Reichtum. Aber dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 11, dass Mose, als er erwachsen geworden war, einmal losging, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Er hat also an dieser Stelle, mindestens im Alter von 40 Jahren, seine wahre Identität gekannt. Und es hat ihn nun endgültig interessiert, wo gehöre ich hin, und hat beobachtet und gesehen, was dort passiert ist. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 7 von einer ganz interessanten Predigt eines Mannes namens Stephanus. Er war Diakon in der Urgemeinde gewesen und ein Mann, dessen Herzschlag so stark vom Geist Gottes durchdrungen war, der hat die Wahrheit gesagt. Und er hat, als er in die Enge getrieben wurde, die ganze Geschichte aufgerollt und hat Mose zitiert. Als Mose 40 Jahre alt war, begann er sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern, predigte Stephanus. Als er 40 Jahre alt war, mitten im Leben, könnte man sagen. Und dabei sieht er diese Situation, als er durch den Sand ging, an die Baustellen, wo hart gearbeitet wurde, dass ein ägyptischer Aufseher einen seiner israelitischen Arbeiter geknechtet hat, ihm wehgetan hat, ihn wahrscheinlich gepeitscht hat, ihn geprügelt hat, weil er nicht schnell genug gearbeitet hat und seine Macht ausgenutzt hat, missbraucht hat. Und Mose sah zu. Er hat Anteil genommen an diesem Schicksal, aber da ging die Pferde mit ihm durch. Ob er nun so eine Schaufel genommen hat, Uli, wissen wir nicht. Aber irgendwas außer den Händen hat er wahrscheinlich schon gehabt, denn er schlug diesen Ägypter tot. Totschlag. Mord. Ist kein Kavaliersdelikt. Er hat dem Ägypter nicht nur irgendwelche Schimpfwörter an den Mund, an die Ohren und um den Kopf geschlagen. Er hat zugeschlagen, er hat ihn getötet. Und dann, als er entdeckt wird, flieht er. Denn dazu hat der Pharao nicht Ja und Amen gesagt, sondern das musste geahndet werden. Und dann beginnt die zweite Lebensphase des Mose, die du auch schon genannt hast. Er flieht nach Midian und dort kommt dann ein Brunnen, in dem mehrere Mädels versuchen, ihre Schafe, vielleicht auch Kamele zu tränken. Und sie werden durch andere Herdenführer, durch Männer abgehalten. Und Mose kommt hinzu, sein Gerechtigkeitssinn, Verteidiger der Schwachen. Er sorgt dafür, mit starker Hand, würde ich mal sagen, dass diese Mädels an den Brunnen kommen mit ihren Schafen. Dort begegnet er auch dem Vater dieser Mädchen, Jitro. Vater der sieben Mädchen hat er so schon. Also wir kennen Familien mit mehr Jungs als Mädels, aber sieben Mädels, stellt euch das mal vor. Und der Jitro verheiratet den Ankömmling aus Ägypten mit seiner ältesten Tochter Zipora. War ihm sehr willkommen. Und nun bleibt er da hängen. Wir haben vorhin von Uli eine Zeitrechnung gehört. Wie lange hast du jetzt mit deinem Fuß? 29, 32 Tage. Und was hast du ausgerechnet? Wie lange war er dort in der Wüste? 14.610 Tage. Also 40 Jahre. Sand in den Zähnen, in den Ohren und wer weiß wo noch, weil er dort von Beruf Hirte war. 40 Jahre. Jeden Morgen aufstehen. Was machen die Schafe heute? Wo sind sie? Ach, da muss ich wieder zwei suchen. Was war das für ein Alltag? Ist da viel passiert? War das irgendwie aufregend? Als Papa geworden zweimal, das war vielleicht aufregend, aber sonst nichts. Eine lange Pause. Eine lange Dürre, wo nichts geschah. Und dann geht die Geschichte weiter, als Mose schon 80 war. Ein Senior, möglicherweise schon mit grauen Haaren, aber ich weiß ja nicht, vielleicht haben die sich bei ihm länger gehalten, die Dunklen. Und Gott begegnet ihm. Der Engel des Herrn erscheint ihm in einem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Er geht näher hin, um zu schauen, das verstehe ich nicht. In der Wüste brennt öfters mal ein Busch ab. Aber der brennt dann auch ab, aber der nicht. Was ist hier los? Und dort begegnet ihm Gott. Er beruft ihn, für ihn nach Ägypten zu gehen und das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Wir kennen das Theater, Mose wollte nicht. Er hat sich mehrfach gewehrt, aber Gott hat ihn gesendet und er ging schließlich. Und erlebt dann, wie Gottes Macht sich durchsetzt. Der Pharao will Gott nicht nachgeben. Erst bei der 10. extremen Plage, als jede Erstgeburt der Ägypter getötet wurde, ließ er das Volk ziehen. Mose geht mit dem Volk Israel durchs Meer in die Wüste. Und wenn man dann die Karte, habe ich jetzt nicht mehr euch dargestellt, schaut, es gäbe eigentlich einen ziemlich geraden Weg von Ägypten, relativ nah am Meer entlang, am Sinai, hoch nach Kanaan. Es wäre der kürzeste Weg gewesen, das hat Gott nicht gewählt. Hat einen anderen Weg gewählt. Und das Volk hat auf dieser Wanderung ihn so sehr gereizt, immer wieder, mit seiner Unzufriedenheit, mit seinem Unglauben, dass mitten in der Wüste Gott eine Entscheidung getroffen hat, dass sie aufgrund ihrer Untreue, ihres Unglaubens, obwohl sie so viele Wunder gesehen hatten mit eigenen Augen, noch weitere 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten und eine Generation, die aufgebrochen ist, niemals in dieses Land kam. Und da kann man zusammenrechnen, 40 Jahre an dem Hofstaat des Pharao, 40 Jahre in der Wüste Midians, das sind 80, und nochmal 40 Jahre obendrauf gesattelt bei der Wüstenwanderung mit dem Volk, 120 Jahre. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Ich glaube, in dieser Phase, wo er mit dem Volk Israel durch die Wüste marschierte, da gab es so viele Momente, die jetzt auch herhalten würden, um den Glauben von Mose zu beschreiben, warum er nicht aufgegeben hat. Ich glaube, da ist er manchmal in der Versuchung gewesen, ne? Zwischendurch zu sagen, macht ohne mich weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Ihr seid mir zu schwierig, ihr seid mir zu widerspenstig oder was weiß ich. Aber er hat nicht aufgegeben. Moses Glaube, da hätte man noch viele andere Beispiele zitieren können, aber der Hebräerbriefschreiber hat sich auf ein paar wenige begrenzt, die wir betrachten. Genauer gesagt eigentlich nur eine Sache. Wie Christus auf die Herrlichkeit bei Gott verzichtete und die Schmach des Kreuzes auf sich nahm, so verzichtete auch Mose auf das Gold und die Schätze Ägyptens, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Dieses Wissen hat den Mose offensichtlich auf dem ganzen Dienstweg begleitet. Es heißt ja oft, dass Mose mit Gott im Gespräch war, wie mit einem Freund. Und ich glaube, dass Gott ihm vieles gezeigt und vieles geoffenbart hat. Und eines wusste Mose aus diesen Gesprächen mit Gott, aus dem Erfahren seiner Gegenwart, dass sich alles, aber auch wirklich alles lohnt, einzusetzen für das Leben mit Gott. Denn da wartet ein Ziel auf mich. Nach meinem Tod geht es erst richtig los. Er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Wir wissen ja, dass Mose das Land, in dem Milch und Honig floss, dass er es nie selbst betreten hatte. Am Ende seines Lebens hat er es nur aus der Ferne, vielleicht mit dem Fernglas sehen dürfen. Und sein Lohn war auch nicht, dass er das Volk nun erfolgreich aus Ägypten heraus und nun an die Grenze zum Land Israel, zum Land Kanaan geführt hatte. Oder dass er in Josua einen super guten Nachfolger bestimmen konnte. Der Lohn, von dem der Hebräertext spricht, geht weit darüber hinaus. Und das Zitat, dass es ein Verzicht war, ähnlich wie bei Jesus Christus, der auch aus dem Himmel herunterkam und verzichtete auf diese Herrlichkeit, die er in der Gegenwart seines Vaters hatte und alles losließ. Auch Jesus wusste, dass Gott ihn reich belohnen würde. Rick Warren schreibt in einem seiner Bücher, dieses Leben auf der Erde, ihr Lieben, das ist nur die Generalprobe für die eigentliche Aufführung. Ihr werdet weitaus mehr Zeit auf der anderen Seite des Todes, nämlich in der Ewigkeit, verbringen als auf dieser Welt. Bestenfalls, also nicht mehr 120 Jahre wie Mose, bestenfalls 100 Jahre. Meine Schwiegermama, die wird dieses Jahr noch 87. Ja, die Zeit, die wir nach dem Tod in der Ewigkeit verbringen, ist ungleich viel größer. Es gibt keine Worte, die auch nur annähernd die Ewigkeit Gottes beschreiben können. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und Mose hatte schon ein bisschen so einen Türspalt geöffnet gesehen, was ihn da erwartet. Wir sollten viel mehr Predigten über den Himmel halten, oder? Also wäre es nicht cool, wenn wir so einen kleinen Clip, einen kleinen Trailer aus dem Himmel hätten? Da würden wir alle noch viel mehr scharf drauf sein. Oh, wann geht's endlich los? Also ich kann es kaum erwarten oder so. Ne? Gott schenkt uns dieses Leben hier, natürlich. Aber ich glaube, wir müssen es mit der Ewigkeitsperspektive leben. Es ist ein fataler Irrtum anzunehmen, dass Gottes Ziel für uns hier Wohlstand oder Erfolg im weltlichen Sinn ist. In Gottes Augen sind die größten Glaubenshelden nicht jene, die hier möglichst viel Reichtum angehäuft haben und die möglichst viel geleistet haben, sondern es sind jene, die dieses Leben als zeitlich begrenzte Aufgabe leben, treu dienen und erwarten, dass sie ihren Lohn im Himmel erhalten werden. Wer glaubt, so wie Mose, der kann verzichten. Wer das weiß, der kann loslassen. weil er weiß, das vergeht ja sowieso, aber es kommt etwas, das nicht mehr vergehen wird. Also Moses Vertrauen in Gott wurde sichtbar in einem freiwilligen Verzicht. Sonst hätte er sich, als er erwachsen war, nicht geweigert, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit dem Volk Gottes Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als weiter das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Da wurde der Glaube sehr praktisch im Verzicht. Er weigerte sich. Also wir kennen das ja in der Erziehung unserer Kinder. Gibt es auch manchmal Widerstand, Weigerung. Aber meistens, um es zu tun, ich will nicht. Und nicht, um etwas loszulassen und zu sagen, oh, hier hast du einen 100-Euro-Schein. Ach nee, den will ich gar nicht. Verzicht. Er gab sehr viel auf. Er war in hohem Ansehen bei den Ägyptern. Und der Tausch, den er machte, war mit vielen Nachteilen verbunden. Aber das alles hat er freiwillig getan, freiwillig entschieden. Der Hebräertext erinnert uns auch ganz stark an einen Brief von dem Apostel Paulus, wo es im Philipperbrief Kapitel 2 dann diesen sogenannten Christus-Hymnus gibt, wo wir hingewiesen werden, seid doch bitte auch so gesinnt, wie Jesus Christus war. Und da heißt es, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf, wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam, Gott gehorsam, bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus verzichtete. Ich glaube, dass eine Haltung auch im Glauben hin und wieder mal sichtbar werden darf, dass man wie Mose, dass man wie Jesus Christus, weil wir wissen, hey, da kommt noch was viel Größeres, dass wir ganz locker auch, vielleicht auch nicht ganz locker, sagen können, ich lasse jetzt los. Ich lasse jetzt diese Möglichkeit los. Ich lasse jetzt diesen Besitz los. Ich lasse vielleicht einen Menschen los. Ich lasse los. Ich verzichte. Jesus verließ die Komfortzone Himmel, um Mensch zu werden. Das bedeutete, sich auf Hunger, auf Durst, auf Müdigkeit, auf Schmerz, auf Einsamkeit einzulassen. Wann hast du das letzte Mal freiwillig verzichtet? Wann hast du dein Recht auf irgendetwas aufgegeben? Vielleicht, weil du auch genau gewusst hast, das Miteinander mit anderen würde jetzt Schaden nehmen, wenn ich daran festhalte. Ganz praktisch, wenn du einen Führerschein hast, mit dem Auto unterwegs bist in der Stadt, kannst du mal auf die Vorfahrt verzichten. Im Gespräch musst du immer das letzte Wort haben? Oder gibt es etwas, wo du weißt, in der nächsten Woche wäre es gut, ich würde mal verzichten? Vielleicht wäre es auch mal gut, auf ein bisschen Essen und Trinken zu verzichten. Und zu sagen, sage ich mir jetzt selbst mit allen 10 Fingern, es wäre mal gut, diese Möglichkeit geistlich zu nutzen und Gott zu suchen. Jesus verzichtete, Mose verzichtete aus Glauben, weil er wusste, es lohnt sich. Ich habe etwas viel Größeres und mehr, Jesus erniedrigte sich selbst. Und er gibt diesem Wort eine ganz andere Bedeutung. Erniedrigt werden ist ja schon etwas Übles, oder? Wenn man vor anderen abgekanzelt wird. Aber Jesus erniedrigte sich selbst. Er wurde ein Mensch wie wir. Als Uli die Kinder hier verabschiedet hat und gesegnet hat, um sich zu erniedrigen, um auf Augenhöhe zu kommen mit den Kindern, muss man schon runtergehen. Jesus kam runter zu dir und zu mir. Auf Augenhöhe. Und er lehrte seine Jünger, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Wann hast du dich zum letzten Mal zum Diener gemacht von anderen? Wann hast du selbst die Initiative ergriffen und hast gesagt, hey, da braucht jemand meine Zeit, meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten. Ich will diesem Menschen jetzt Gutes tun. Die Mülltonne rausbringen. Ich will auch im Kirchencafé Unterstützung geben oder den Kindern im Kindergottesdienst zur Verfügung stehen. Ich war am Samstag vergangene Woche beim Geburtstag von Jörg eingeladen und die Samira hat mich gefragt, Joachim, wärst du mal bereit? Nein, ich sollte nicht gefragt, so erwachsen. Mach doch mal die Kinderstunde, hat sie gesagt. Kommst du mal. Und ich habe gesagt, ja, wenn die Claudia für mich predigt. Vielleicht mache ich das im Herbst mal. Uli, mach mal eine Notiz. Vielleicht, wenn die Claudia bereit ist zu predigen. Sie kann das. Ich weiß es. Aber zum Diener von anderen zu werden, wo ist das vielleicht bei dir in der kommenden Woche dran? Und Jesus war gehorsam bis zum Tod, lesen wir. Das war das Letzte, wo Gott dir gesagt hat, bitte mach doch dieses oder jenes. Wann hat er dir einen Auftrag gegeben, an den du dich erinnerst? Warst du gehorsam? Oder weißt du vielleicht innerlich, ich laufe davor was davon? Vielleicht bin ich wie Mose, der keinen Bock hat und sagt, ich kann nicht reden, nimm doch einen anderen, der kann viel besser reden. Manchmal weißt du ja schon lange, was Gott will. Und manchmal ist es auch ein spontaner Impuls, den du bekommst, für einen Menschen zu beten, jemand anzurufen, vielleicht eine Mail zu schreiben. Und du tust es nicht und verpasst eine Gelegenheit. Wo ist vielleicht in der nächsten Woche etwas dran, gehorsam zu tun, was Gott dir sagt? Es muss ja nicht immer gleich so radikal sein wie bei Mose, der dann sein Zuhause gekündigt hat und ein bisschen Unsinn getan hat, ein bisschen Unsinn ist zu untertrieben, ne? Und dann geflüchtet ist. Aber doch in radikaler Weise Gott zu gehorchen. Und es kann sein, dass es einen Preis kostet, wenn Gott dir sagt, tu dieses oder jenes. Es kann sein, dass es bedeutet, dass ich verzichte. Es kann sein, dass es bedeutet, dass ich mich einmal erniedrige. Es kann sein, dass ich mich entscheide, gegen meine Lust anzugehen und zu sagen, ich werde jetzt gehorsam sein. Eine 21-jährige Musikstudentin nahm das billigste Schiff, das aber viele verschiedene Länder anlief, und betete, dass sie erkennen möge, wo sie aussteigen soll. So landete sie 1966 in Hongkong. Die Walled City war ein relativ kleiner, dicht besiedelter, rechtloser Teil der Stadt, der weder von China noch von der Kronkolonie, die es damals noch gab, Hongkong, kontrolliert wurde. Ein Hochhausslum für Drogenabhängige, Verbrecherbanden und Prostituierte. Sie schrieb, mir gefiel dieser finstere Ort. Ich hasste, was sich dort abspielte, aber ich wollte nirgendwo sonst sein. Es war fast, als sähe ich schon eine andere Stadt an diesem Ort, eine Stadt, die vor Licht erstrahlte. Mein Traum, keine Tränen, kein Tod, kein Schmerz mehr. Die Kranken geheilt, die Gefangenen befreit, die Hungrigen satt, Familien für die Waisen, Wohnungen für die Obdachlosen, eine neue Würde für die, die in Schande gelebt hatten. Ich hatte keinen Plan, wie ich das schaffen sollte, aber in meinem visionären Eifer stellte ich mir vor, dass ich die Bewohner der Walled City dem einen vorstellen wollte, der alles verändern könnte, Jesus. Jackie Pullinger arbeitet nun fast seit einem halben Jahrhundert mit Prostituierten, Heroinsüchtigen und Bandenmitgliedern. In einem Vortrag, den sie vor einigen Jahren hielt, sagte sie, Gott möchte, dass wir ein weiches Herz und harte Füße haben. Und sie ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Sie verzichtet auf Schlaf, Nahrung und Komfort, um anderen zu dienen. Gott möchte, dass wir ein weiches Herz haben, voller Liebe und Mitgefühl. Wenn wir aber etwas in der Welt verändern möchten, dann brauchen wir dazu harte Füße auf dem steinigen Weg, der mit vielen Herausforderungen gespickt ist. Ich glaube, dass auch Jackie Pullinger ganz tief weiß, welcher Lohn im Himmel auf sie wartet. Und sie hat vieles, vieles losgelassen, um dort den Auftrag Gottes zu leben, dort in Hongkong. Weißt du, welcher Lohn im Himmel auf dich wartet? Weißt du, dass es sich mehr als lohnt, für Gott alles zu wagen? Mose ist unser Vorbild dafür. Was glaubst du, welcher Schritt in der kommenden Woche im Glauben bei dir dran ist? Ich möchte für dich beten. Vater im Himmel, das Leben von Mose ist sowas von interessant und spannend. Wir haben nur einen Bruchteil davon heute Morgen im Blick gehabt. Und danke, dass dieses Leben von Mose durch Höhen und Tiefen von dir nie unbeobachtet war, sondern dass du ständig präsent warst in seinem Leben. Danke, dass es uns vorgelebt hat, dass es sich lohnt, alles zu geben. Und hilf uns, wo wir in unserem Alltag stecken, aufzubrechen, im Glauben Schritte zu wagen und dir zu folgen. Danke, Herr, dass heute viele hier sitzen, die damit schon so viele Erfahrungen gemacht haben. Lass uns mutig weitergehen. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, bei dem, was bei uns dran ist, den Schritt zu wagen. Danke, Herr, dass es sich lohnt. Amen.